Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei dieser neuen Episode des Podcasts von Der Aktionär. Ja, das zweite Quartal ist vorbei. Das heißt also, die Berichtssaison, die geht jetzt erst so richtig los. Gleichzeitig blicken wir heute aber auch auf den DAX. Also auf der einen Seite schauen wir mal, was uns vielleicht bei der Berichtssaison so erwarten könnte. Aber wir blicken natürlich auch auf den DAX. Wir haben es gehört. Rekordhoch hatten wir jetzt erst gestern wieder. Wir können es da weitergehen. Und genau das will ich erfragen. Und ich freue mich sehr, dass er mir nun zugeschaltet ist. Und zwar Andreas Lipko. Er ist Marktexperte bei CMC Markets und Buchautor. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dabei sein zu können.
Ich habe Buchautor schon erwähnt. Man sieht hier schon ein paar der Werke erschienen beim Börsenbuchverlag. Aber jetzt wollen wir erstmal drüber reden, über die aktuelle Marktlage, würde ich jetzt sagen. Ich habe es gerade schon erwähnt, der DAX hat erst gestern wieder seine Rekordjagd weitergeführt von der vergangenen Woche. Und gestern gab es dann ein neues Rekordhoch. Und zwar liegt das jetzt mittlerweile bei 25.900 Punkten, das neue Allzeithoch. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wird denn diese Rekordjagd erstmal weitergehen?
Na gut, wir sehen ja heute schon einige Konsolidierungstendenzen. Das heißt also, dass hier doch die Marktteilnehmer einen ganz schönen Schluck aus der Pulle genommen haben und mit 25.900 Punkten ganz, ganz weit vorgedroschen, vorgerannt sind und hier eigentlich schon eine Menge Vorschusslorbeeren natürlich auch drin sind. Warum ist der Markt zuletzt so hochgelaufen? Das kann man sicherlich auf zwei Gründe erstmal primär runterbrechen. Zum einen hatte tatsächlich kaum jemand mit einer, ich sag jetzt mal, Sommerrallye gerechnet in diesem Sinne. Also viele hatten sich eher auf ein Sommerloch eingestellt und wie so oft an den Börsen kommt genau das Unerhoffte, sprich dann, wenn eben keiner mehr an weiteren Rekordkursen glaubt, dann kommen sie eben. Und der zweite Punkt ist der, was war denn der Auslöser? Ja, wir hatten einen Shift gesehen, also einen Wechsel weg zu den Technologiewerten hin zu zyklischen Werten. Und dadurch, dass der DAX zuletzt weniger von der Rallye bei den Technologiewerten profitiert hat, profitiert er natürlich jetzt dann tendenziell von den von der Nachfrage nach den zyklischen Werten. Und hier haben wir dann sehr viele Unternehmen aus dem Automotive-Sektor, aus dem Chemiebereich, aus dem Maschinenbau, zuletzt der GEA zum Beispiel, die in den DAX aufgenommen worden sind. Und die haben eben dafür gesorgt, in dem Einklang mit den DAX-Schwergewichten wie jetzt eine Rheinmetall oder eben auch eine Airbus, dass wir diese neuen Rekordkurse gesehen haben.
Was sind denn derzeit, Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen erwähnt, so die Wachstumstreiber, was werden die denn vielleicht künftig sein? Also welche könnten dann künftig noch für weiteres Wachstum sorgen?
Ja, hier muss man natürlich sehen, warum sind zyklische Werte gesucht gewesen? Und im Endeffekt ist es da auch wieder runterbrechbar auf zum einen natürlich die Geldpolitik, Zinspolitik der Notenbanken, sowohl in Europa als auch in den USA. Hier hatte man ja angenommen, dass wir eine sehr restriktive Zinspolitik in den USA sehen werden. Das heißt also, Kevin Warsh, der neue Vorsitzende der Federal Reserve, wurde als klassischer Falke gesehen, also eher hawkisch. Hier hatte man so ein bisschen die Befürchtung, dass sozusagen gleich mit quasi dem Amtsantritt die erste Zinsanhebung eben auf die Märkte einbröschen wird. Es ist aber ausgeblieben. Man hat eher dovische Töne wahrnehmen können. Das heißt also, die Marktteilnehmer wurden dahingehend überrascht, dass man eben diesen sehr restriktiven Kurs, den man angenommen hatte, hier widerlegt gesehen hat und eher einen, na nicht expansiven, aber zumindest mal gemilderten Kurs sieht. Vor allen Dingen will man von Seiten der Notenbank in den USA eher wieder auf datenbasierte Schlüsse zurückziehen. Das heißt also, man ist nicht mehr ahead of the curve und versucht eben die Inflation durch eben Zinsschritte vorwegzunehmen und einzudämmen, sondern ganz im Gegenteil, man schaut erstmal, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Und das hat natürlich dafür Sorge getragen, dass wir hier so eine Art Erleichterung gesehen haben. Was hat das jetzt mit deutschen Aktien explizit mit dem DAX zu tun? Ja, auch die EZB hatte hier natürlich zuletzt die Zinsen angehoben, aber ist eben auch etwas defensiver geworden. Das heißt, als man ist gar nicht mehr unbedingt so dabei, dass man sagt, man wird jetzt hier massiv gegen irgendeine Inflation vorgehen müssen, weil die Inflation per se nicht mehr so stark, so dynamisch in den Märkten ist, wie wir sie noch zuletzt gesehen hatten. Und das sind natürlich zwei ganz, ganz wichtige Ereignisse, die sich an den Finanzmärkten eben jetzt dargestellt haben und die dafür Sorge tragen, dass eben Marktteilnehmer auf eben zyklische Branchen zurückgehen, weil sie sagen, Inflation geht zurück, Konsumverhalten könnte sich dadurch wieder etwas, ja, erholen oder sogar eben auch wieder ansteigen. Und das kommt natürlich dann den klassischen zyklischen Branchen zugute. Und auch hier ist es dann das klassische antizyklische Verhalten. Viele Investoren setzen jetzt gerade in der Schwäche bei den Automobilwerten darauf, dass wir hier die Talsohle durchschritten haben und zukünftig eher wieder steigende Kurse, steigende Absatzzahlen zumindest erstmal bei den Unternehmen sehen, die dann eben zu steigenden Kursen bei zum Beispiel den Automobilwerten führen können.
Wie könnte es denn dann die kommenden Wochen und Monate weitergehen? Gibt es aus Ihrer Seite einen Tipp, bis zu welchem Ziel sich der DAX bis zum Jahresende entwickeln könnte?
Also was wir gesehen haben, und ich glaube, das kann man tatsächlich auch für eine kleine Prognose heranziehen, ist, dass wir eine Branchenrotation hatten. Das heißt also, alle Werte, die im ersten Halbjahr gut gelaufen sind, die sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich habe es bereits schon gesagt, Tech-Werte, gut, da hat der DAX 40 jetzt nicht wirklich allzu viel reinrassige, wären Infineon zu nennen, die litten in den letzten Tagen. Eine Siemens Energy im weitesten Sinne auch noch ein Profiteur von der ganzen KI-Euphorie, die wir derzeit an den Märkten sehen, ebenfalls eher unter Druck. Und eben im Gegenzug dazu, ich habe es bereits schon gesagt, die zyklischen Werte, eher gesucht, Rüstungswerte, in Rheinmetall wiederentdeckt worden. Wir haben auch eine Airbus, die wieder gut zulegen konnte. Wir haben teilweise auch eine SAP auf der Gewinnerseite gesehen. Also alles Unternehmen, die sozusagen einen Renaissance-Charakter haben, aber eben zu Lasten dann eben der Unternehmen steigen können, die eben zuletzt gut angestiegen sind und die jetzt verkauft werden. Das heißt also, wir sehen eine Branchenrotation und das ist natürlich, wie soll man sagen, Hemmschuh für wirklich weiter steigende Notierungen, die eben zum Beispiel jenseits der 26.000-Punkte-Marke im DAX gehen können, weil wir ja hier keine Marktbreite haben, die das Ganze unterstützt. Das heißt also, alle Werte ziehen an, bilden teilweise dann eben neue Höchstkurse aus. Das wäre notwendig, damit wir eben hier einen massiveren Kursanstieg sehen. Was wir derzeit sehen, ist eben eine, ja, Verkaufswelle in den einen Branchen und Sektoren zugunsten, beziehungsweise dann eben entsprechend Kurssteigerungen bei den anderen, bei den zyklischen Branchen. Und genau das führt dazu, dass wir, glaube ich, noch relativ lang mit der 26.000-Punkte-Marke zu tun haben werden. Ich kann mir erstmal nicht vorstellen, dass wir eine Fortsetzung der Sommerrallye sehen. Hier wird man eher sehr vorsichtig sein. Sie haben es ja bereits in der Anmoderation gesagt. Wir haben jetzt zum Beispiel die Zahlen zum abgeschlossenen zweiten Quartal. Wir haben auch noch andere wichtige Fundamentaldaten, die in den kommenden Wochen auf die Markt Teilnehmer einwirken werden, sodass man also hier zumindest mal eher vorsichtig sein wird und nicht überbordend euphorie oder beziehungsweise optimistisch an den Märkten agieren wird.
Sie haben es gerade schon angesprochen, immer wieder die Tech-Werte. Da blicken wir jetzt mal konkret jetzt mal nach Asien. Samsung hat ja jetzt jüngst seine Quartalszahlen vorgelegt, soweit starke Geschäftszahlen, auch ein neuer Rekordgewinn wurde vermeldet. Trotzdem ist die Aktie ja erstmal abgestürzt, etwas abgesagt. Woran liegt das aus Ihrer Sicht?
Ja, bei Samsung kann man wirklich sagen, Hausaufgaben erfüllt, Haken hinter, Bienchen und eins rauf mit Mappe. Hier ist aber genau das Problem, dass wir gerade im Halbleitersektor den sogenannten Schweinezyklus haben. Das heißt also, wenn die Party am schönsten ist, dann soll man sie verlassen. Und das haben wir heute tatsächlich auch bei den Samsung-Aktien gesehen. Die Zahlen waren gut, 19-Verfachung der Ergebnisse, also alles im Endeffekt weit über den Erwartungen. Aber die Marktteilnehmer sind eben vorsichtig und sagen sich, wenn die bisherigen Quartale so gut gelaufen sind, könnte es natürlich sein, dass die kommenden Quartale nicht mehr so gut laufen und dass man sozusagen jetzt eben am Top bei den Aktien sein könnte. Und genau das sehen wir derzeit, dass also die guten Nachrichten aus dem Halbleitersektor nicht mehr gut genug sind, um die große Euphoriewelle, um den Optimismus, den wir in diesem Bereich haben, weiter anfüttern und fortführen zu können, sondern hier sind eben viele dabei, die dann eben sagen, oh, ich nehme mal doch die ein oder anderen Chips vom Tisch, reduziere entweder meine Position, schichte eben auch um oder bin eben wesentlich vorsichtiger insgesamt bei dem Agieren an den internationalen Finanzmärkten, weil man ja eben weiß, dass die Halbleiteraktien in den letzten Monaten hier maßgeblich für die hohen Kursbewertungen bzw. Kursentwicklungen an zum Beispiel den amerikanischen Börsen sowohl als auch in Korea, Südkorea, den Kospi oder eben auch natürlich in Japan, den Nikkei-Index verantwortlich waren. Und wenn diese jetzt korrigieren, dann wird sich der Gesamtmarkt dem nicht entziehen können und wird entsprechend auch eine Korrektur vollziehen, sodass also heute hier sozusagen dann eben eher Vorsicht die Mutter der Porzellankiste war und die Investoren demzufolge dann die Gewinne mitgenommen haben.
Soweit jetzt der Blick kurz nach Asien. Sie haben jetzt gerade schon ein bisschen auch USA angesprochen. Wenn wir speziell auf die Wall Street schauen, die hat ja zum Wochenstart abgeliefert, besonders eben der Technologiesektor hat deutlich zugelegt. Speziell liegt ja auch, wie Sie ja gerade schon erwähnt haben, sehr häufig der Fokus auf künstliche Intelligenz beziehungsweise zugehörige Aktien. Allerdings waren deren Aktien ja zuletzt auch immer mal wieder volatil, haben sich sehr volatil gezeigt. Wie sind Ihre Einschätzungen? Pendeln die sich jetzt erstmal in nächster Zeit ein, die ganze Situation, oder bleiben die Schwankungen uns erstmal erhalten?
Ja, die Schwankungen werden zu erhalten bleiben. Und hier muss man auch ganz klar sagen, es gibt momentan ganz klare Umschichtungen. Man schaut also, dass man zum Beispiel die Erstliga-Werte wie eine Nvidia und alle die, die sozusagen die KI-Rallye angeführt haben, die tun sich seit einigen Wochen sehr, sehr schwer mit weiteren Kurssteigerungen, sondern laufen eher seitwärts bestenfalls, beziehungsweise gehen mir teilweise sogar Massivgewinne ab. Also ob es ein SanDisk ist, ob eine entsprechende Nvidia ist. Oder andere Unternehmen, die eben als sogenannten Frühstarter in diese ganze KI-Welle reingestartet sind. Und was wir dann sehen, dass natürlich auch solche Unternehmen, die in den Zweit- und Drittrundeneffekten wie eine Vertiv und andere, die eben zum Beispiel im Bereich auch der Energieerzeugung, Erstellung von entsprechenden Rechenzentren unterwegs waren, dass man hier natürlich auch so ein bisschen vorsichtiger wird. Also man sieht so ein bisschen wie eine Perlenkette, dass sich das Ganze von hinten derzeit so ein bisschen aufreiht und dass man hier entsprechend dann natürlich auch vorsichtiger wird. Und das wird uns auch erhalten bleiben und führt natürlich insgesamt zu einer höheren Volatilität, weil eben die Vorsicht dazu führt, dass Investoren ihre Positionen in Teilbereichen abbauen, dann kommen eben zum Beispiel gute Zahlen von Unternehmen, das hatte man nicht erwartet, dann kaufen die Investoren die Aktien wieder zurück. Das hatten wir letztens im Halbleitersektor nach Zahlen zum Beispiel von Marvell Technology oder Broadcom auch gesehen oder entsprechend natürlich dann den Halbleitersektor insgesamt befruchtet hatte, obwohl man hier auch schon eben so ein bisschen den Haken hinter gemacht hat. Und das führt natürlich dazu, dass man ja immer wieder raus aus den Klamotten, rein in die Klamotten sieht und entsprechend dann natürlich auch ja, so eine Art Uneinheit an den Märkten ist, die oftmals genau an solchen Wendepunkte zu sehen ist, weil man eben aus Investorensicht natürlich nicht weiß, welches Unternehmen wird weiterhin davon sehr, sehr stark profitieren, welches eher weniger, welches Unternehmen ist besonders gut aufgestellt, welches hat eben noch Schwächen. Und das kristallisiert sich dann natürlich alles erst in den kommenden Quartalen, beziehungsweise jetzt mit den kommenden Quartalszahlen raus.
Welche Reaktionen erwarten Sie denn mit den kommenden Quartalszahlen? Ich habe jetzt schon Samsung ja angesprochen und die Reaktion. Was ist denn jetzt im Allgemeinen zu erwarten?
Also hier muss man natürlich auch ganz klar differenzieren. Wir bekommen in dieser Woche die Zahlen von zum Beispiel PepsiCo, Delta Airlines, Levi Strauss. Das sind erstmal Unternehmen, wo man jetzt sagen würde, okay, kenne ich vielleicht von der Marke her, aber was sollen die denn jetzt groß bewegen können? Ja, das sind natürlich die ersten kleinen Einblicke in wichtige Schlüsselbranchen. Sprich, Levi Strauss führt natürlich da oder ist im Endeffekt ein Vertreter für den Konsumbereich, also sprich für Markenartikel. Wir haben eben bei PepsiCo klassischen im Konsumartikel des täglichen Bedarfs, wenn man so will, und bei Delta Airlines als Fluggesellschaft hier natürlich auch eine Auskunft darüber, wie eben der Logistikbereich, der Transportbereich läuft. Und damit hat man eben schon mal so ein kleines Fenster, wo man eben schon mal reinlupen kann und ungefähr antizipieren kann, wie sich die gesamte Berichtssaison darstellen wird in diesen drei Einzelbereichen. In der kommenden Woche werden dann eben auch die großen Banken wie eine Citi, eine JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley und so weiter ihre Zahlen entsprechend präsentieren. Wir bekommen auch eine Alcoa und eben an Unternehmen, die dann dieses ganze Fenster noch weiter öffnen, sodass man natürlich einen größeren Einblick bekommt und dann eben auch sieht, wie läuft es dann neben dem Konsum, neben dem Transport, zum Beispiel im Finanzsektor und dann auch beginnt natürlich mit den ersten Technologieunternehmen. Und da ist es genau so eine rollierende Bewegung, die sich dann zeigt. Und wenn man da natürlich die ein oder andere negativen Überraschungen hat, wird es dann entsprechend auch gerade in dem jetzt eher dünnen Sommerhandel zu entsprechenden Kursbewegungen kommen, die dann eben auch ja, mehr als eine Konsolidierung sein könnten, wenn sie dann eben entsprechend negativ sind. Auf der anderen Seite können natürlich weiterhin positive Zahlen auch dafür Sorge tragen, dass wir zumindest mal auf dem aktuellen Niveau bleiben. Hier muss man auch ganz klar sagen, eigentlich sind die Zahlen zum zweiten Quartal weniger beachtenswert, weil man einfach von Unternehmensseite heraus, von Unternehmenslenker, also als Manager hier die Möglichkeit hat, gerade im zweiten und dritten Quartal so ein bisschen schieben zu können, je nachdem, wie es passt. Das kann man im ersten und im letzten Quartal weniger gut. Und demzufolge wissen das natürlich auch die Analysten. Aber man hat eine Indikation dafür, wie zum Beispiel gerade der Halbleitersektor, der Technologiesektor, der KI-Bereich sich darstellt. Und deswegen schaut man hier schon so ein bisschen drauf. Aber man darf die auch nicht wirklich zu stark übergewichten.
Sie haben jetzt gerade schon angefangen, vom Technologiesektor, insbesondere jetzt, wenn es um die drei Sektoren geht, eben zu sprechen, dass man da besonders eben drauf hinschaut. Ich glaube, besonders beachtenswert sind ja jeweils Magnificent Seven, die großen Unternehmen. Was ist denn hier im Zuge der Berichtssaison vom Quartal Nummer 2 zu erwarten aus Ihrer Sicht?
Hier wird man ganz klar darauf gucken, wie die CapEx-Zahlen, also sprich die Investitionen von den großen Unternehmen im Bereich der KI-Technologie, also in dem Ausbau von Rechenzentren, weiter voranschreiten werden, ob man weiterhin hier richtig Geld in die Hand nimmt, ob man weiterhin dann diese Infrastruktur ausbaut. Das ist mit Sicherheit der ganz klare springende Punkt. Wir hatten ja zuletzt zum Beispiel natürlich Unternehmensnachrichten von Meta in die Märkte bekommen, wo eben Meta ganz klar darauf hingewiesen hat, dass man eben diese enormen Rechenkapazitäten als, ja, wie soll man sagen, Rechenkapazitäten as a Service an andere Unternehmen weitergeben wird und davon versucht zu profitieren. Und das sind natürlich Dinge, wo die Marktteilnehmer hellhörig werden. Das heißt, man guckt natürlich darauf und sagt, okay, warum macht eine Meta das, wenn sie jetzt eben Überkapazitäten in dem Bereich hat, um die dann entsprechend an andere Unternehmen weitergeben zu können. Bedeutet das vielleicht, dass wir hier dann eben zum Beispiel im Halbleitersektor wirklich eine Abkühlung sehen? Was machen die anderen Unternehmen? Wie wird sich eine Amazon positionieren? Wie wird sich eine Microsoft positionieren? Wie wird sich eine Oracle dann auch entsprechend positionieren? Sieht man vielleicht bei einer Nvidia entsprechende Abkühlungserscheinungen eben gerade durch solche Schwächen, die oder vielleicht auch Stärken, je nachdem. Es kann ja auch sein, dass wir hier natürlich eine entsprechend weitere sehr hohe Nachfrage in diesem Bereich, eben Rechenkapazität von den Unternehmen sehen, die dann solche Angebote wie zum Beispiel von Meta sehr stark annehmen. Also man merkt schon, das ist eine sehr, sehr interessante Situation und die MAG7-Werte wären im Endeffekt zumindest mal kurzfristig darauf eingegrenzt und runtergebrochen, dass man eben schaut, wie viel Geld wird ausgegeben, wie viel Geld wird perspektivisch wieder eingenommen. Und wir haben natürlich ganz klar hier den Cloud-Bereich insgesamt, der ja eben maßgeblich ist, sowohl eben auf der Produktseite von der herkömmlichen Geschäftsmodellen bei den Unternehmen, als auch perspektivisch im KI-Bereich, eben wie sich der entwickelt, wie stark das Wachstum dort ist. Das sind mit Sicherheit bei den MAG7-Werten ganz klar die größten Hauptfaktoren, die beobachtet werden und natürlich bei einzelnen Unternehmen, wie zum Beispiel eine Meta, wie hoch sind die entsprechenden Einnahmen durch eben Werbeausgaben. Auch bei einer Alphabet sind das natürlich Dinge, die eine wesentliche Rolle spielen. Wie viel wird durch eben Google, YouTube entsprechend durch Werbeplatzierungen eingenommen? Also man merkt schon, der Fokus bleibt auf KI, aber eben hat natürlich in einzelnen Bereichen bei einzelnen Unternehmen noch mal andere kleinere Schwerpunkte, aber der größte Schwerpunkt liegt natürlich auf KI.
Bei KI-Unternehmen im Allgemeinen, darunter auch eben auch Chip- und Halbleiteraktien, ist es ja so, dass es die meistens sehr hoch bewertet und damit ja möglicherweise auch anfällig für Enttäuschungen sind. Wie weit kann das noch gehen? Ist die Erwartungshaltung zu hoch geworden und wie groß ist aus Ihrer Sicht das Enttäuschungspotenzial für Anleger?
Ich glaube, dass wir hier eine Selektion sehen werden. Es wird einige Unternehmen aus dem Halbleitersektor geben, die durchaus noch positiv überraschen werden, die aufgrund ihrer Positionierung, aufgrund ihrer als Auftragsbestands durchaus noch sehr, sehr gute Zahlen vorlegen werden und vielleicht sogar dann auch den ersten Hinweis darauf geben können, dass man eben für das Gesamtjahr noch gut positioniert ist. Ich befürchte aber auch, dass wir einzelne Unternehmen haben werden, die das nicht erfüllen können, wo man eben ein bisschen vorsichtiger ist, weil man zum Beispiel eben noch sehr stark und sehr weit aufgestellt ist. Das heißt, nicht einen klaren Fokus auf die wirklich hochqualitativ hochwertigen KI-fähigen Chips hat, sondern eben auch noch in anderen Bereichen unterwegs ist, wo vielleicht die Nachfrage stagnierend ist oder eben entsprechend nicht so hoch. Man darf nicht vergessen, wir reden hier nicht über die Halbleiter per se, sondern wir reden hier eben wirklich über die mit einer ganz, ganz hohen Bandbreite, einer sehr, sehr guten Rechenkapazität, also die HBM-Speicher, die hier sehr stark nachgefragt werden. Und das, darum dreht sich alles. Wenn aber noch ein Hersteller, den eben zum Beispiel andere Halbleiter oder Technologie eben unterhalb dieses Sektors herstellt, dann ist natürlich die Frage, wie stark dort die Nachfrage ist und dass dann natürlich auch entsprechendes Überraschungspotenzial auf der negativen Seite überlasten oder überladen sein kann.
Jetzt ist es ja so, dass es natürlich nicht nur KI-Unternehmen gibt oder in dem Bereich, sondern verschiedene Sektoren und die legen alle Quartalszahlen eben vor. Welche Sektoren sind aus Ihrer Sicht nochmal besonders im Fokus? Wer werden aus Ihrer Sicht die Gewinner und vielleicht Verlierer Branchen sein, Sektoren sein?
Also hier muss man natürlich sagen, klar, mit Beginn der Berichtssaison werden die Augenpaare sich ganz klar auf die amerikanischen Banken richten. Man wird natürlich gucken, wie gerade bei den Investmentbanken das Wertpapiergeschäft gelaufen ist, jetzt nach dem Börsengang von SpaceX und den anderen avisierten IPOs wie von der Anthropic oder eben doch jetzt dem abgesagten von OpenAI bzw. verschobenen Börsengang, wird man natürlich schauen, wie sich das ganze Geschäft bei den Banken niedergeschlagen hat. Da ist sicherlich ein Fokus drauf. Ansonsten auch sehr, sehr stark auf dem Bereich der Energieunternehmen in den USA, weil man hier natürlich dann weiß, KI-Rechenzentren brauchen sehr viel Strom, brauchen sehr viel Energie, aber auch da ist irgendwann das Limit erreicht. Das heißt, hier wachsen die Bäume nicht in den Himmel, sondern irgendwann ist einfach ein Preisniveau erreicht, wo die Stromversorger dann nicht mehr in der Lage sind, die Preise unendlich weiter anheben zu können, sondern wo man dann natürlich auch so einen Deckel einfach hat und damit das Wachstumspotenzial zumindest bei den Unternehmen einfach sich auch erledigt hat. Also das sind natürlich alles Dinge, die beobachtet werden und wo man den Fokus neben den Halbleitern, neben den KI-Werten drauf haben wird. Also das heißt natürlich dann hier Banken als auch Energieversorgungsunternehmen werden nochmal wichtig werden. Ölwerte, jetzt nachdem sich der Ölpreis entsprechend wieder rückläufig entwickelt hat, werden natürlich auch einen Fokus haben. Das heißt, was haben die Unternehmen in den letzten Wochen, letzten Quartalen verdient durch die höheren Ölpreise? Was wird das für Auswirkungen für die kommenden Quartale haben? Das sind sicherlich so die Fragen, die jetzt beantwortet werden und die dann dahingehend auch ganz wichtig werden.
Lassen Sie uns doch genauer auf dieses Thema noch näher eingehen. Ölkonzerne, Sie haben es gerade schon angesprochen, Straße von Hormuz, Ölpreise im Zuge dessen des Konflikts gestiegen, jetzt auch sich immer wieder verändert, jetzt ist er wieder ja sinkend. Wie sieht es denn aus? Welchen Einfluss hat das denn auf Gewinn bzw. auf Ölkonzerne im Allgemeinen? Was erwarten Sie da jetzt zur Berichtssaison?
Also hier kann man ganz klar sagen, Öl ist natürlich momentan der Seismograf der politischen Situation im Iran, der Krieg zwischen dem Iran, USA und Israel hier natürlich ganz klar ausschlaggebender Faktor für die Entwicklung, für die Notierung an den Energiemärkten. Und man darf nicht vergessen, wir sind ja nicht in einer Friedenssituation. Es wird weiterhin verhandelt. Wir hatten heute auch gerade wieder einen Zwischenfall in der Straße von Hormuz, die dazu geführt hat, dass die Ölpreise zumindest mal wieder leicht angesprungen sind. Reaktionen waren sofort zu sehen, dass natürlich auch die Ölunternehmen entsprechend nachgefragt worden sind. Also man merkt schon, dass eine sehr, sehr hohe Nervosität im Markt und wie gesagt, Erdöl, Brent Crude und WTI als eben Seismograf für diese Situation. Sollte es also nicht zu einer Einigung zwischen dem Iran und den USA kommen, würde das bedeuten, dass wir hier wieder die Risikoaufschläge an den Erdölmärkten sehen und dass sich das natürlich dann entsprechend auch an den Börsen widerspiegelt. Also ich glaube, dass man hier eher bei den kommenden Quartalszahlen bei den Erdölkonzernen einen Rückblick hat. Die können das nicht prognostizieren. Die sind ja nicht in der Lage zu sagen, ja, da wird es nochmal einen Krieg geben zwischen dem Iran, den USA und wünschen sich das natürlich auch nicht, sondern die gehen ja immer nur auf die Situation ein. Ich glaube aber, dass was man jetzt derzeit sehr, sehr gut sieht, dass wir so im Bereich von 69, 70 US-Dollar bei dem Öl sagen, kann, dass die Risikoprämie größtenteils ausgepreist worden ist. Das heißt, das scheint so ein bisschen der, na, ich sage jetzt mal, Boden ist vielleicht falsch formuliert, aber zumindest mal Ausgleichskursniveau bei den Erdölpreis Brent Crude zu sein und dass man hier also Angebots- und Nachfrageausgleich sieht und damit die Ölunternehmen natürlich rechnen können. Aber wie gesagt, sollte es eben zu einer Eskalation im Nahen Osten, sprich im Iran, kommen, dann werden wir auch durchaus wieder die Möglichkeit haben, dass Ölpreise sich, also Brent Crude, entsprechend in Richtung wieder 100 US-Dollar entwickelt und das dann natürlich dann positiv für die Erdölkonzerne, negativ für die Gesamtmärkte, negativ für den Konsum ist. Also ich denke, dass man hier eher von den Erdölunternehmen einen Rückblick, eine Rückschau bekommt und weniger als eine Vorausschau. Vielleicht wird das ein oder andere Unternehmen nochmal einen Hinweis darauf geben, womit man rechnet, also im Schnitt, was für einen Erdölpreis man antizipiert. Das wäre sicherlich auch nochmal ganz interessant, aber ansonsten ist hier momentan alles ganz klar an den Händen der Politik.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Konsequenzen für die Ölkonzerne, aber auch angesprochen, dass natürlich ein veränderter Ölpreis auch auf andere Branchen Einfluss haben wird. Wie könnte denn der konkret aussehen? Sehen Sie das in der Berichtssaison wie abgebildet?
Ja gut, bei den Ölpreissteigerungen aus den letzten Quartalen wird man es ganz klar an den Margen bei den Unternehmen sehen, also zum Beispiel Chemieunternehmen oder Pharmaunternehmen, die haben natürlich dann davon im Endeffekt einen negativen Einfluss. Wenn die Einkaufspreise für Erdöl entsprechend höher und teurer sind, dann sinken die Margen, weil man natürlich höhere Kosten hat bisher. Und das ist auch ganz spannend, hat man gesehen, dass die Preise von den Unternehmen eben nicht an den Endverbraucher weitergegeben worden sind, sonst hätten wir ja keine disinflationären Tendenzen, das heißt also rückläufige Preissteigerungen, sondern würden ja tendenziell eher steigende Inflation sehen und das ist momentan ausgeblieben. Das heißt also, hier dämpfen viele Unternehmen tatsächlich eben viele Effekte aus diesem Bereich weg und das wird sich natürlich dann auch bei einigen Branchen eben durch sinkende Margen, durch sinkende Gewinne entsprechend widerspiegeln können. Die Umsätze könnten sogar einigermaßen gleich bleiben oder sogar steigen und das ist sicherlich ein Effekt, der zu sehen ist. Sollte es also wieder zu steigenden Ölpreisen kommen, wird dieser Effekt sich natürlich negativ verstärken. Das heißt, die Margen sinken, die Gewinne sinken und könnte dann natürlich langfristig, wenn man jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario aufzeigen würde, also den schlechtesten Fall, dann würde das bedeuten, dass man hier langfristig natürlich von einem Ausbremsen der Konjunkturerholung in den USA beziehungsweise in Europa von ausgehen kann. Aber so weit wollen wir jetzt nicht schauen. Also jetzt guckt man natürlich darauf, wie sich die in der Vergangenheit höheren Ölpreise eben gerade im zweiten Quartal negativ auf die entsprechenden Margen und auf die entsprechende Gewinnsituation bei zum Beispiel zyklischen Unternehmen wie Chemie oder eben auch natürlich den defensiveren Branchen Pharma ausgespielt hat.
wie sich alles geopolitisch weiterentwickeln wird, das wissen wir nicht. Also ich zumindest weiß es nicht. Ich habe immer noch keine Glaskugel, auch wenn ich immer wieder davon erzähle, dass ich sie gerne manchmal hätte. Jetzt lassen Sie uns doch nochmal konkret einen Blick auf Deutschland werfen, insbesondere auf Geschäftszahlen Quartal 2. Was erwarten Sie denn speziell jetzt, was deutsche Unternehmen angeht? Sehen Sie da Gewinner? Sehen Sie da Unternehmen auf der Verliererseite, wenn es jetzt um die Berichtssaison geht?
Also hier ist ganz spannend, was wir gesehen haben, ist, dass wir sowohl bei den Auftragseingängen der Industrie gestern als auch bei den Zahlen zu dem erzeugenden Gewerbe, den Produktionen des erzeugenden Gewerbe, hier durchaus positive Überraschungen gesehen haben. Die waren jetzt nicht überbordend stark, aber man hat eben die Erwartungen geschlagen und hat eben doch gesehen, dass wir augenscheinlich zumindest mal das Tal der Tränen, eine Bodenbildung vollzogen haben und durchaus eine Möglichkeit haben, dass man hier eine positive Entwicklung sieht. Sonst wären ja die Börsen im Endeffekt, beziehungsweise der DAX 40 Jahre nicht angestiegen und wäre eben nicht durch die zyklischen Branchen entsprechend getragen worden. Und ich denke, das ist natürlich auch ganz spannend und wird sich dann natürlich auch bei den Quartalzahlen widerspiegeln. Und hier ist es dann spannend. Ich glaube, dass wir kaum Aussagen von dem Management, von den entsprechenden Vorständen dahingehend bekommen werden, dass man eben sich hier schon aus dem Fenster lehnt und sagt, so, das war's, alles happy und wir setzen die rosa Brille auf. Das ist eigentlich untypisch, auch gerade zum zweiten Quartal. Aber die Zwischentöne könnten es sein. Also es könnte natürlich gerade bei der Rückschau dann eben bedeuten, dass man hier dann eben vielleicht mal die ein oder anderen positiven Aussagen dahingehend hört, dass man vielleicht höhere Aufträge sieht, dass man gesehen hat, dass entsprechend sich die Situation insgesamt eben verbessert hat, dass Auftragsbestände gestiegen sind und so weiter. Also alles Dinge, die dann natürlich eine mögliche, ja, wie soll man sagen, Vorausschau zulässt, wo man denn sagen kann, das alles zusammengenommen, das heißt, die generelle volkswirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ist positiv. Bei einzelnen Unternehmen hat sich das eben auch wieder gespiegelt. Und insgesamt genommen ist das natürlich ein Momentum, was dann für die Branche, für den Sektor insgesamt spricht. Also ich glaube, hier muss man wirklich eine Kombination von den allgemeingültigen volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten in Kombination mit den Indikationen aus den einzelnen Branchen nehmen.
Wenn Sie jetzt auf deutsche Werte blicken, sehen Sie da Gewinner? Sehen Sie da jetzt schon Verlierer?
Also ich glaube, dass wir wirklich theoretisch die Möglichkeit haben, im Automotive-Sektor den starken Pessimismus, den wir gerade sehen und der natürlich auch daher kommt, weil wir eben zuletzt auch wieder sinkende Absatzzahlen gesehen haben, dass man hier doch die ein oder andere positive Überraschung durchaus sehen könnte. Das heißt also, dass doch der ein oder andere Konzern um die Ecke kommt und sagt, ganz so schlecht ist es nicht. Wir haben jetzt zwar erstmal negative Absatzzahlen gesehen, aber wir sehen eine höhere Nachfrage nach Modell XY oder in entsprechenden Sektoren, bestimmten Ländern. Das ist sicherlich ein Überraschungspotenzial, was durchaus möglich ist im Automotive-Sektor, aber nicht kommen muss. Also das nur mal als Idee. Ansonsten ist natürlich alles, was damit zu tun hat, wie zum Beispiel der Chemiebereich, der Maschinenbau, also auch hier wieder die zyklischen Branchen, die sicherlich auch ganz gespannt und entspannt entsprechend beobachtet werden. Aber natürlich auch die Rüstungsindustrie. Wir haben jetzt den NATO-Gipfel in Ankara. Das heißt, hier wird man natürlich auch gucken, wie stark ist der Auftragsbestand und viel wichtiger ist, wie schnell und wie effektiv kann denn eben so ein Rüstungskonzern diesen hohen Auftragsbestand auch abbauen. Es bringt ja nichts, wenn die Konzerne wie eine Rheinmetall oder eben auch eine Hensoldt oder Renk volle Auftragsbücher haben, aber die nicht abarbeiten können, weil eben zum Beispiel keine Kapazitäten da sind, ist man Personal klemmt, wie auch immer. Und das natürlich Punkte sind, wo man dann eben als Investor sagt, okay, ist ja schön, dass die eben Aufträge haben, aber die nicht abarbeiten. Das heißt, Gewinndynamik ist nicht da. Und dann ist natürlich so eine Equity-Story entsprechend schwer zu spielen. Aber das sind natürlich auch alles Dinge, die man mit Sicherheit dann in den kommenden Wochen im Laufe der Berichtssaison aufgeklärt bekommen wird. Und das sind natürlich dann Dinge, die jetzt spezifisch bezogen auf den DAX 40 Rüstungsaktien, Auto und Chemie hier sicherlich ganz spannend werden.
Wir haben jetzt viele Möglichkeiten gehört, viele Eventualitäten, viele Entwicklungen, die wir jetzt nicht vorhersehen können. Aber es gibt sicherlich einen Rat von Ihnen. Was würden Sie denn aktuell Anlegern raten? Wie sollten Sie denn derzeit Ihr Portfolio strukturieren, wenn man die Gesamtsituation sich jetzt anschaut?
Also hier natürlich das Maß der Dinge ist immer wieder ganz klar, dass man hier ein restriktives Risikomanagement hat. Das heißt also im Endeffekt dann Stop-Loss-Kurse entsprechend setzt, dass man die Gewinne, die man hat, absichert und dass man eben auch nicht zu aktionistisch vorgeht. Das heißt also wirklich gucken, man verpasst jetzt nicht wirklich allzu viel, auch wenn vielleicht der eine oder andere Finger juckt und man denkt, okay, ich muss die Aktie jetzt haben, wird es eben doch meiner Meinung nach so sein, dass wir eher einen Sommer, eine Tendenz hinzu für einen Sommerlauch haben werden und eigentlich sich die ganze Party dann zum Jahresende eher hin verlagern wird. Das heißt, wir werden dann hier Vielleicht die ein oder anderen Konsolidierungen sehen. Wir werden vielleicht die ein oder anderen Kursgewinne sehen. Das wird sich aber aus meiner Sicht heraus eher rausglätten. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich glaube, dass wir viel und lange mit der 26.000-Punkte-Marke im DAX zu tun haben werden. Das ist nur meine Meinung. Aber im Endeffekt dann zum Jahresende durchaus die Möglichkeit haben, dass dann sozusagen der Deckel wegfliegt, weil dann sozusagen die Bestätigung von dem vierten Quartal-Ausblick für entsprechend 2027 erfolgen und die Marktteilnehmer dann natürlich auch sich entsprechend positionieren. Aber das macht jetzt im Endeffekt keiner. Das heißt, man guckt dann schon, wird sich vielleicht bestätigt fühlen, wie gesagt, die ein oder anderen Gewinne mitnehmen, aber wird jetzt nicht massiv in den Markt reingehen, weil einfach viel zu viele Risiken da sind. Wir haben noch den Iran, der ungeklärt ist. Wir haben die Situation, dass wir ein ganz, ganz hartes Konjunkturpflänzchen sehen, was natürlich momentan kein richtiger Baum ist, sondern wirklich nur eine ganz, ganz kleine Pflanze, die schnell auch wieder zertrampelt werden kann. Und das sind natürlich Faktoren, das wissen die Investoren natürlich auch. Und demzufolge wird man versuchen, die gute Performance, die man bisher erzielt hat, in den letzten Halbjahr sozusagen dann natürlich auch retten wird und versuchen wir zum Jahresende hin weiter auszubauen.
Dann vielen Dank schon mal für Ihre Einschätzung. Ich meine, wie das ideale Portfolio, das möglichst ideale Portfolio für jeden Einzelnen aussieht, natürlich immer eine spezifische Fallentscheidung. Ja. Da bräuchte es dann auch eine richtige Anlageberatung, die wir natürlich jetzt hier nicht machen. Aber schon mal vielen Dank für Ihre Einschätzung und für weitere Informationen zum Thema erfolgreich strategisch anlegen. Ich musste das Buch jetzt in die Hand nehmen, weil ich leider nicht über Kopf lesen kann. Ich muss mal so, dass man es sehen kann. Da sieht man Sie. Das ist ein Buch, da gibt es wahrscheinlich einige Informationen zur eben Geldanlage in Aktien. Und auch, ich habe hier noch das Buch liegen, erfolgreich strategisch anlegen mit ETFs, auch im Börsenbuch Verlag erschienen. Dann danke ich Ihnen für die Einschätzung. Jetzt muss ich hier das wieder richtig hinrichten. Jetzt hatten wir das so schön. Ich danke Ihnen, Herr Lipko. Das war Andreas Lipko, Marktexperte bei CMC Markets und Buchautor. Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank, liebe Menschen, die mir zugeschaut oder zugehört haben, für Ihre Zeit. Das war die heutige Ausgabe des Podcasts von Der Aktionär. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit.